Wir haben ja ganz toll gesungen heute schon. Ich weiß, mein Gott ist größer. Ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Und davon handelt auch heute unsere biblische Geschichte in Apostelgeschichte 5, ab Vers 17 bis zum Vers 32. Unsere biblische Geschichte fängt so an wie viele Fernsehserien mit Missgunst, mit Neid und Eifersucht. Tja, nur dass dieser Neid jetzt nicht im Business passiert oder so oder zwischen in romantischen Beziehungen, sondern in der religiösen Szene. Die Partei der Sadduzäer und ihr Anführer, der Hohepriester, der Oberpastor quasi der jüdischen Gemeinde, die sahen, dass da die Nachfolger von Jesus ihnen Konkurrenz machten bei dem Volk der Juden. Und das hat ihnen nicht gepasst. Viele Menschen lassen sich in der Zeit vom Heiligen Geist überzeugen und folgen Jesus nach, nehmen Jesus an, und das haben die Sadduzäer und der Hohepriester gesehen, und das hat sie neidisch gemacht. Und das passte den religiösen Leitern natürlich auch nicht, dass jetzt so viele Leute diesem Jesus hinterhergehen, den sie vor wenigen Wochen gekreuzigt hatten. Wahrscheinlich dachten sie ärgerlich, naja, wenn die wenigstens zu unserer Partei gehören würden, zu unserer religiösen Gesellschaft, dann wäre das ja okay, dass die so einen Zulauf haben. Aber die gehören ja gar nicht zu unserer Denomination. Nun, auch wenn die Sadduzäer jetzt keine christliche Gruppe oder Denomination waren, aber so etwas Ähnliches gibt es ja heute manchmal auch noch, oder? So unter Christen. Unter unterschiedlichen christlichen Gemeinden, da gibt's den Dienstneid. Na? Oh, die macht bessere Gemeindearbeit als ich. Dienstneid. Und glaubt nicht, dass es sowas unter Missionaren nicht gibt. Im letzten Jahr habe ich mehrmals so einen Stich im Herzen verspürt, wenn ich so von einem anderen Missionar hörte, was der alles so macht und was dem alles so passiert in seinem Dienstleben. Gemeindeeifersucht. Oh, die wachsen schneller als wir. Denominationsmissgunst. Wer nicht in meiner Denomination oder in meiner Gemeinde ist, der zählt für mich nicht viel. Und es ist schon erstaunlich, dass die Pharisäer auch nach der Himmelfahrt von Jesus immer noch als die besten schlechten Beispiele im Neuen Testament dienen. Tja. Und dieser Dienstneid, der hat Konsequenzen. Als nämlich jetzt die Pharisäer das sahen und die Sadduzäer vor allem sahen, wie die Jünger evangelisierten und Jesus und seine Zuhänger Zulauf bekamen, haben sie gesagt, nee, da müssen wir einen Riegel vorschieben. Und dann haben sie kurzerhand die Apostel gefangen genommen, festgenommen und ins Gefängnis gesetzt. Ja. Dienstneid kann schlimme Konsequenzen haben. Und ich frage mich, was die Apostel da so gedacht haben, als sie dann im Gefängnis saßen, beziehungsweise lagen in diesem unbequemen, schmutzigen, in ihrer unbequemen, schmutzigen Zelle mit schlechtem Essen und schlechter Behandlung, weit weg von ihrer Familie und ohne Freiheit, das zu tun, was die meisten Menschen gerne tun. Vielleicht haben sie die Arme in den Himmel gestreckt und haben gesagt, Gott, was soll das? Warum ist uns das passiert? Wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben dir doch gedient und haben doch deinen Missionsbefehl Matthäus 28 durchgeführt. Warum sitzen wir jetzt im Gefängnis? Das gibt's doch gar nicht. Wie hättest du dich dort im Gefängnis gefühlt? Was hättest du gedacht dort in dieser Nacht im Kerker? Haben die Apostel mit Gott gerechnet? Haben sie darauf gezählt, dass Gott auch im Gefängnis bei ihnen ist? Haben sie daran geglaubt, dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat? Und dass Gott voll in der Lage ist, alles und jedes zu tun, was er gerne möchte? Hättest du geglaubt? Glaubt mir, in den vergangenen Jahren habe ich mehrere Male die Arme zum Himmel hochgestreckt und habe gesagt, Herr, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Geschichte mit unserem 20-jährigen Auto, wofür wir gebetet haben, wo ich nicht mit einem, sondern mit zwei Mechanikern zum Autokauf, zum Gebrauchtwarenhändler gegangen bin, um dort das Auto zu kaufen, um das durchchecken zu lassen mit Computern und so weiter. Und am Ende beide mir gesagt haben, grünes Licht, Matthias, das ist ein gutes Auto, das kannst du kaufen. Und wir jetzt seit 7 Jahren nur Probleme haben und jedes Mal die Probleme teurer und schlimmer werden. Und da habe ich manchmal schon wirklich die Arme in den Himmel gestreckt und habe gesagt, Herr, warum passiert das mir? Ich kann mir das nicht leisten. Und warum, ja, was soll das? Habe ich mit Gott gerechnet? Habe ich darauf vertraut, dass er das Heft in der Hand hält, dass er die Kontrolle nicht verloren hat, auch über unser kaputtes Auto nicht? Habe ich damit gerechnet, dass Gott auch eingreifen kann, sogar auf außergewöhnliche Art? Ich muss zugeben, nicht immer. Manchmal mehr und manchmal ein bisschen weniger als mehr. Ja, und in dieser Situation hat Gott dann tatsächlich eingegriffen. Und hier hat er was Außergewöhnliches getan, durch nämlich euch. Die Gemeinde Göpping. Ihr seid Gottes Werkzeug. Ihr seid Diener Gottes. Durch euch hat Gott etwas Außergewöhnliches bei mir gemacht. Durch euch hat Gott die Lage gewendet und die Autosituation völlig anders gemacht. Der peruanische Papierkrieg dauert noch etwa 2 Wochen und dann werden wir einen fahrbaren Untersatz haben. Einer, der uns für viele Jahre im Dienst begleiten will und unterstützen wird, der nicht so schnell kaputt gehen wird. Und das liegt an euch. Danke, dass ihr uns unter die Arme gegriffen habt. Danke für eure Großzügigkeit. Danke, dass ihr fast wie ein Engel gewesen seid in unserer schwierigen Situation. So wie das auch die Apostel im Gefängnis erfahren haben. Denn sie saßen da die ganze Nacht, war vielleicht 4 Uhr morgens, so wie das jetzt bei mir 4 Uhr morgens ist. Und dann kam plötzlich ein Engel. Ich weiß nicht, wie er sich da ihnen gezeigt hat, ob da plötzlich das Licht anging und die Jünger plötzlich dachten, ach, zu liebe Zeit, haben sie plötzlich elektrisches Licht erfunden im 1. Jahrhundert. Oder ob er sie an der Schulter gerüttelt hat oder so, wie er das bei Petrus gemacht hat später. Ich weiß es nicht, aber da war der Engel da und Mensch, ja, was? Und dann gesagt, okay, Leute, Tür ist offen. Geht mal. Ihr seid frei. Wie? Frei? Ja, ja. Und geht dann mal gleich zum Tempel und tut mal weiter evangelisieren. Ne? Wir haben euch ja da vorhin weggeschnappt vom Tempel. Geht dann mal gleich wieder zurück zum gleichen Ort und macht weiter mit dem, wo die euch da unterbrochen haben beim Evangelisieren. Redet einfach von Jesus und macht andere Menschen mit ihm bekannt. Okay, haben die Apostel gesagt. Und es war noch ein bisschen früh. Vielleicht sind sie dann noch mal kurz nach Hause gegangen, haben ihren Frauen Bescheid gesagt, du, ich bin wieder frei. Und übrigens, morgen um 6 gehe ich wieder zum Tempel, um weiter zu predigen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Frauen da gedacht haben und die Familienangehörigen. Ja, da haben sie dich doch gerade festgenommen. Da willst du gleich wieder zurück und genau das tun, was sie dir verboten haben zu tun? Ja, der Engel hat uns gesagt, dass wir das machen sollen. Wow. Gott hat alle Mittel zur Verfügung, um auf der Erde seinen Willen zu tun. Dazu gehören auch Engel. Gott kann alles tun, was er möchte. Er hat die volle Macht und die kann er voll ausschöpfen. Vor 2 Tagen rief mich ein Freund an, der war völlig aus dem Häuschen. Er kam gerade zurück von einer Behörde, von einem Behördengang. Er wollte dort den ersten Teil einer Genehmigung beantragen. Und die Genehmigung ist natürlich extrem kompliziert. Es kostet viel Geld und dauert ewig und ist auch schwierig und so weiter. Und er stellte sich dann vor, wollte also den ersten Teil dieser Genehmigung das ausfüllen und da die Bedingungen erfüllen. Und während er dann dort war und also den ersten Teil dort ausfüllte und das machte, hieß es, Sie werden heute die 3 Teile machen müssen. Wie, aber ich bin nur vorbereitet für den Teil 1. ja, dann müssen Sie nochmal von vorne anfangen. Dann ist das Ganze null und nichtig. Mensch, was mache ich? Sagt mein Freund. Also, ich versuch's halt mal. Mal sehen, ob ich das kann und ob ich das alles ausfüllen kann und so. Aber im Normalfall geht es nicht. Aber okay. Er saß dann im Wartezimmer. Er hatte erfolgreich den Teil 1 gemacht. Und dann wartete er auf Teil 2 und 3, wofür er völlig unvorbereitet war. Das war gar nicht drin, dass er das machen konnte. Und da saß noch ein anderer Wartender dort. Und der erzählte ihm das so ein bisschen, wie seine Situation war, mein Freund. Und als dann mein Freund reingerufen wurde, um Teil 2 und Teil 3 des Antrags zu stellen, sagte dieser Fremde, der da auch im Wartezimmer wartete, und sagte: Geh im Glauben.
Was?
Geh im Glauben. Mein Freund ging in das Büro dort rein, wurde dann empfangen. Und statt dass er dort große Sachen ausfüllen musste und irgendwelche Prüfungen ablegen musste, sagte der Bedienstete da nur, der Angestellte: Hören Sie, in 2 Wochen bekommen Sie dann den Bescheid, dass Sie Ihre Genehmigung abholen können. Innerhalb von 2 Wochen wird das alles fertig sein. Damit ist alles heute erledigt. Sie können nach Hause gehen. Was? Das war's? Das gibt's ja gar nicht. Keine Prüfung, nichts auszufüllen, kein Geld, einfach so, fertig. Und mein Freund rief mich an und sagte: Das kannst du nicht glauben. Der Mensch, der da im Wartezimmer saß, der sagte: Geh im Glauben. Also wenn das kein Engel gewesen ist oder das. Und dass das so leicht und so gut über die Bühne gegangen ist, die peruanische Bürokratie ist furchtbar, das ist einfach unglaublich. Das kann nur Gott tun. Gott hat wirklich alle Mittel zur Verfügung, um auf der Erde seinen Willen zu tun. Ja, und so hat der Engel eben dort im Gefängnis die Türen geöffnet, die verschlossen waren, und die Apostel konnten wieder in die Freiheit gehen. Auch heute sind noch viele Türen verschlossen. Türen des Herzens, dem Evangelium verschlossen. Gestörte Beziehungen. Kinder, die auf Abwegen sind. Und der Engel beseitigt das Hindernis. Auch heute sind wir noch wie in einem Hindernislauf. Probleme in der Arbeit, finanzielle Nöte, Gesundheitsprobleme und Hindernisse im Dienst der Gemeinde. Geschlossene Türen, Hindernisse. Und der Engel öffnet die Türen, beseitigt das Hindernis. Gott kann Türen auch heute noch auftun. Gott kann auch heute noch Hindernisse beseitigen durch seine große Macht und durch außergewöhnliche und ganz normale Dinge. Das ist unser Gott. Und der Engel sagt zu den Aposteln, die er gerade aus dem Gefängnis befreit hat: Okay, Leute, geht wieder evangelisieren. Da, wo sie euch gefangen genommen haben, da geht wieder hin in den Tempel und geht wieder evangelisieren. Vers 20, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Der Missionsbefehl, der Evangelisationsbefehl, der hat sich bis heute nicht geändert. Der ist immer noch der gleiche. Und der Engel hat den nur lokalisiert ausgedrückt, sie sollten eben in den Tempel gehen. Aber der gilt auch für immer uns noch heute. Wir sollen die frohe Botschaft weitersagen, dass Gott uns liebt, dass Gott alle Menschen liebt, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit er für die Sünden der Menschen stirbt, er auferstanden ist. Und wenn wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben haben, eine Zukunft haben und dass wir Teil von Gottes Familie werden, dass Gott uns adoptiert als seine Kinder. Es stimmt, das Evangelisieren kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Und es kann manchmal auch negative Konsequenzen haben. Ich denke nur an die Scham, die auch mich befällt, wenn ich von Jesus reden soll, einem Bekannten oder Verwandten oder Nachbarn gegenüber, da fühle ich mich immer ein bisschen komisch. Ne? Klar, wenn die mich was fragen, dann kann ich gerne Auskunft geben über meinen Glauben, aber selbst aus freien Stücken daraus was zu erzählen oder sogar zu fragen, ob der Mensch interessiert dran ist, mit mir mal die Bibel zu lesen oder so, das fällt mir immer noch schwer. Und ich bin Missionar. Weil ich Scham habe. Und so haben das viele von uns. Die Konsequenzen für die Apostel damals waren natürlich wesentlich ernster. Die sind im Gefängnis gelandet. Ich glaube, das kann von uns keiner sagen, dass bei uns das Evangelisieren so teuer und so teuer zu stehen gekommen ist. Das heißt, eigentlich müssten wir jeden Tag mit dem Evangelium auf den Lippen, auf der Matte stehen und sagen, wen kann ich noch die frohe Botschaft von Jesus weitersagen, weil wir werden nicht ins Gefängnis geschmissen. Wir müssen nicht um unser Leben bangen oder um unsere Freiheit bangen. Wir sollen die frohe Botschaft weitersagen. Und wir können es, weil wir die Freiheit dazu haben. Es gibt Länder, wo das nicht möglich ist. Da kostet das Evangelisieren einen oft sehr hohen Preis. Gott sei Dank, dass das bei uns so nicht ist. Kann schnell anders werden. Kann schnell anders werden. Und Jesus hat uns das versprochen, dass Verfolgung kommt und dass das Evangelisieren, dass genau an dem Punkt meistens die Verfolgung einsetzt. Weil das der Knackpunkt ist, wo die Welt und das Reich Gottes zusammenstoßen und wo dieser Konflikt ist, dieser kosmische Konflikt zwischen Gott und Satan, zwischen dem Licht Gottes, dem Evangelium und der Dunkelheit der Sünde. Da nämlich, wo Menschen mit dem Licht in Kontakt kommen und da, wo sie die Möglichkeit haben, die Finsternis zu verlassen und ins Licht Gottes zu kommen. Das möchte Satan nicht. Und deswegen setzt er alles dran, um uns daran zu hindern. Aber die Botschaft von Jesus ist zu wichtig, als dass wir schweigen. Wie der Engel sagt in Vers 20, geht in den Tempel und verkündigt den Menschen die Botschaft des Lebens. Das ist nicht nur eine frohe Botschaft, das ist nicht nur eine gute Nachricht, morgen ist schönes Wetter, du, ich habe Eis gekauft oder irgendwas. Nein, es ist viel, viel wichtiger. Es ist die Botschaft vom Leben. Es ist die Botschaft, ewiges Leben zu bekommen und nicht in ewiger Trennung und ewigem Tod leben zu müssen. Und die Botschaft ist wichtiger als alles andere. Und wenn du dann losgehst und mit deinen Arbeitskollegen oder Nachbarn oder Familienangehörigen oder Freunden über Jesus redest, dann musst du das nicht alleine machen. Du hast einen Helfer dabei. Wer hilft uns beim Evangelisieren? Wer hilft uns? Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Vers 32, wir sind Zeugen davon, sagen die Jünger zum Hohepriester. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist aktiv in uns und hilft uns und arbeitet in uns und gibt uns die Fähigkeit, von Jesu Liebe weiter zu sagen. Durch Worte und durch Tat. Und der Heilige Geist ist es, der die Menschen letztendlich zur Umkehr bringt, der sie letztendlich zur Gotteserkenntnis bringt. Das können wir ja nicht machen. Wir können nur verbal davon weitererzählen. Wir können nur mit unserem Leben die Liebe Gottes bezeugen und zeigen. Aber das Herz des Menschen ändern, das können wir nicht. Das muss der Heilige Geist tun und das tut er auch. Vers 32, wir sind Zeugen davon, vom Tod und von der Auferstehung Jesu, darum geht es in den vorigen Versen, wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist auch Zeuge von Tod und von der Auferstehung von Jesus. Wie ist das zu verstehen? So wie ich das erklärt habe, der Heilige Geist ist Zeuge im Herzen eines Menschen, der Jesus noch nicht kennt, der bezeugt ihm das, damit der Mensch das glaubt, dass Jesus tatsächlich für ihn gestorben ist und für ihn auferstanden ist und dass er neues Leben haben kann durch Glauben, durch die Gnade Gottes. Der Heilige Geist ist also Zeuge im Sinne, dass er den Nichtchristen die Wahrheit Jesu bezeugt. Ja, und dann tut Gott die Gefängnistore auf? Einfach so. Einfach so. Denn Gott ist allmächtig. Für ihn sind unsere menschlichen Begrenzungen kein Problem. Für ihn sind die Hindernisse, mit denen wir zu kämpfen haben, kein Problem. Denn Gott ist allmächtig. Und er wird uns beim Evangelisieren helfen. Er wird uns dabei helfen, das Wort Gottes und die Liebe Gottes auch vorzuleben für die Menschen, die wir versuchen zu erreichen. Manchmal sind das Menschen, die sind ein bisschen kompliziert. Ja, das sind Menschen, die brauchen eine extra Portion Liebe. Und manchmal scheint es, dass wir diese extra Portion nicht übrig haben. Gott in seiner Kraft gibt uns das und hilft uns, auch die Menschen zu lieben, sogar unsere Feinde zu lieben und dadurch Zeugnis auch für sie zu sein. Jetzt noch zum Abschluss. Man muss sich das nochmal genau verdeutlichen, was da passiert ist, ja? Die Jünger sind im Tempel und die Jünger sind dort am Evangelisieren. Und jetzt kommen die hohen Priester, der hohe Priester und die Sadduzäer, und die sagen, nein, ihr dürft nicht evangelisieren, ihr kommt jetzt ins Gefängnis. Okay, dann sind sie jetzt hier im Gefängnis. Und jetzt ist der nächste Tag und die Sadduzäer haben hier ihre Gerichtsverhandlung und sagen, okay, jetzt müssen wir die Angeklagten vorladen. Und was tun sie? Sie schicken die Tempelwachmannschaft vom Tempel, die schicken sie, um jetzt die gefangenen Apostel zur Gerichtsverhandlung zu holen. Das heißt, die Tempelwachmannschaft geht also zum Gefängnis. Und was finden sie vor? Hinter verschlossenen Türen nichts. Niemand. Tja, das ist seltsam. Das heißt, die Wachmannschaft geht also zurück zu den Sadduzäern und berichtet ihnen, wir sind zum Gefängnis gegangen, aber wir haben dort niemand gefunden. Die Tore, die Türen sind alle verschlossen, aber es ist niemand da. Habt ihr die freigesetzt oder wie? Wie? Nee, das gibt's ja gar nicht. Kann gar nicht sein. Und während sie noch rätseln und überlegen, was denn da passiert ist, sind die Apostel natürlich aus dem Gefängnis zurück in den Tempel gegangen und sind dort am Evangelisieren und reden von der Liebe Gottes und von der Auferstehung Jesu. Und während sie dort evangelisieren, sind dort natürlich andere Leute und die schicken einen Boten hin zu den Sadduzäern und sagen den Sadduzäern, sag mal, ich komme gerade aus dem Tempel, die Leute, die ihr da gestern ins Gefängnis gesetzt habt, die sind wieder im Tempel und ihr habt die ja ins Gefängnis gebracht, weil die evangelisiert haben. Die tun das wieder, die sind wieder am Evangelisieren da. Was? Das gibt's ja überhaupt nicht. Also, Tempelwachmannschaft wieder hochgeschickt zum Tempel. Die Tempelwachmannschaft, die sollte ja eigentlich den Tempel beschützen vor Übergriffen und zum Beispiel auch vor den Aposteln, vor dieser unerwünschten Evangelisation. Aber die Tempelwachmannschaft ist völlig hilflos. Die rennt nur hin und her zwischen Gefängnis und Tempel und bringt nichts zustande. Und die Sadduzäer genauso nicht. Also dann kommen sie zurück zum Tempel, die Tempelwachmannschaft und jetzt sind es nicht die Apostel, die Angst haben, sondern der biblische Text sagt uns klar, dass die Tempelwachmannschaft Angst hat, dass die Leute sie steinigen werden, wenn sie jetzt die Apostel nochmal festnehmen und wieder ins Gefängnis bringen. Und deswegen regen sie ganz freundlich und sagen, sehr geehrte Apostel, würden Sie so freundlich sein, uns zu begleiten zu den Sadduzäern, es wäre ganz nett, wenn sie da mitkommen könnten, die wollten mal mit ihnen reden. Ja, sagen die Apostel, okay, dann kommen wir halt mal mit. Und dann gehen sie also zu den Sadduzäern und stellen sich davor. Merkt ihr was? Statt dass die im Gefängnis sind, sind die im Tempel, da wo sie eigentlich überhaupt nicht hätten sein sollen. Und die Wachmannschaft, die eigentlich den Tempel beschützen sollte und die Apostel rausholen sollte aus dem Gefängnis und abführen sollte, die kriegen nichts gebacken. Gott spielt mit seinem Gegner. Gott macht sich lustig über seinen Gegner. Gott hat Humor. Gott zeigt, wie mächtig er ist und dass er sogar den Aposteln sagen kann, geht genau da zurück und macht genau das, was ihr vorher gemacht habt. Und jetzt sind es nicht mehr die Apostel, die Angst haben, sondern es ist die Wachmannschaft, die Angst hat. Das zeigt, wie mächtig unser Gott ist. Gott spielt mit seinen Feinden, weil er der überlegene Gegner ist. In einem Boxkampf oder in einem Fußballspiel kann nur der sich über den Gegner lustig machen, der weiß, dass er gewinnt, der völlig überlegen ist, wo kein Zweifel besteht, dass er am Ende gewinnt. Und das ist unser Gott. Unser Gott siegt. Unser Gott gewinnt. Am Ende stehen wir auf der Seite des Siegers. Niemand kann das Werk des Herrn stoppen. Niemand kann seine Pläne verhindern. Es sei denn, dass Gott es zulässt. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Auch in den vor den verschlossenen Türen, die wir manchmal in unserem Leben finden, vor den Hindernissen, die wir da haben. Gott ist da. Und Gott ist da mit seiner Macht und mit seinem Geist. Und deswegen glaube, vertraue, auch wenn es dir schwerfällt, mit Menschen über Jesus zu reden. Wage es doch wieder. Ruf doch mal den Freund an. Lade ihn zum Gottesdienst ein. Schlag doch mal vor, mit jemand die Bibel zusammenzulesen. Oder erzähle einfach frei aus deinem geistlichen Leben etwas Menschen, denen du gerne ein Zeugnis sein möchtest, die aber noch Jesus nicht kennen. Rede einfach ganz natürlich über deinen Glauben. Ich habe ein Gebet, was ich versuche, jeden Tag zu beten. Das gelingt mir absolut gar nicht, jeden Tag das zu beten, aber ich versuche es immer wieder. Und es ist ein Gebet, wo ich einfach bete, Gott, hilf mir, gib mir heute einen Menschen, dem ich verbal deine Liebe bezeugen kann, den ich mit dir persönlich bekannt machen kann. Gott, gib mir eine Möglichkeit heute, deine Liebe einem Menschen weiterzugeben. Gib mir die Möglichkeit heute, ein Zeugnis zu sein, in Wort und Tat. Und dann gehe ich so in diesen Tag hinein, in der Erwartung, Mensch, wen schickt mir Gott heute über den Weg? Wem kann ich heute durch Wort oder durch Tat Jesus und seine Liebe bezeugen? Das wäre ein gutes Gebet auch für dich. Denn in dieser Erwartungshaltung sind wir dann auch viel offener für den Heiligen Geist, der uns unsere Augen leiten kann, in die unterschiedlichen Richtungen, in der er möchte, dass wir schauen, um dort Menschen zu sehen, die er schon ausgesucht hat und bereit gemacht hat, das Evangelium zu hören. Ich weiß, mein Gott ist größer. Ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Das glaube ich so. Das haben wir so in Apostelgeschichte 5 gesehen. Das haben die Apostel geglaubt. Und der Jesus, an den sie geglaubt haben, das ist der gleiche Jesus, an den wir auch glauben. Und das ist der gleiche Jesus, der wiederkommt und der uns in seinen Himmel holt. Amen.